HR Info. Kulturlust.
Mit Pablo Díaz. Die evangelische Kirche in Deutschland versteht sich als Hort der Kultur, als Begegnungsstätte, wo sich Gläubige und Künstler treffen und wo sie voneinander lernen können. Die Begriffe Kunst und Kultur sind dabei für die evangelische Kirche weit gefasst. Musik und Kirchenbauten gehören ebenso dazu wie Medien oder Kulturpolitik. Und daher leistet sich die EKD einen Kulturbeauftragten. Der nächste wird Johann Hinrich Clausen sein.
Also es geht ganz sicherlich nicht darum, Künstler zu missionieren, das klappt auch nicht so richtig. Es geht auch nicht darum, die Autonomie, die hart errungene Autonomie der Kunst zurückzudrehen und Künstler wieder in den kirchlichen Dienst zu nehmen. Sozusagen Kunst im Kirchendienst, das ist keine interessante ästhetische Option, aber es geht natürlich schon darum, zu gucken, ob man nicht neue Formen der Kooperation hinbekommen könnte.
Was die Aufgaben eines Kulturbeauftragten der evangelischen Kirche sind und wieso sich Kirche überhaupt für Kultur interessiert. Ein Thema in dieser Sendung. Außerdem unser Kulturtipp für die Zeit nach Weihnachten und der Filmcheck. Heute der Film Mr. Holmes. Die Sendung Kulturlust in HR Info. Bild und Botschaft, Cranach im Dienst von Hof und Reformation. So heißt eine Ausstellung im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel, die bis jetzt mehr als 25.000 Besucher angelockt hat und aus diesem Grund bis zum 10. Januar verlängert wurde. In den mehr als 100 Kunstwerken werden die Arbeiten von Cranach als Hofmaler für den sächsischen Hof gezeigt und vor allem sein Beitrag zum Erfolg der Reformation. Denn Cranach nahm nicht nur aktiv teil am Konfessionskonflikt mit der katholischen Kirche, nein, er brachte die Lehren des Reformators Martin Luther plakativ auf die Leinwand, so dass die Menschen dessen Aussagen auch verstehen konnten. Gabriele Döring.
1517 schlägt Luther seine Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg. Lukas Cranach erlebt das hautnah mit. Der 45-jährige Künstler arbeitet da schon länger in der Stadt, als Hofmaler des sächsischen Kurfürsten. Cranach, der Ältere, malt in den folgenden Jahren immer wieder den Reformator. Seine Porträts prägen das Lutherbild bis heute. Beide haben sich gut verstanden, berichtet die wissenschaftliche Volontärin Julia Carrasco.
Beide haben sich gegenseitig als Taufpaten für ihre Kinder gedient und es gab auch Korrespondenzen. Da gab es eine persönliche Freundschaft zwischen Cranach und Luther. Insofern müssen wir davon ausgehen, dass Luther auch Modell gesessen hat. Insofern ist Cranachs Darstellungsweise gewissermaßen für uns heute verbindlich, was Luther angeht.
Cranach ist ein umtriebiger Mann. Der Blick auf seinem Porträt zeigt das nicht unbedingt. Er wirkt da etwas kühl, zurückhaltend. Aber das volle Gesicht verrät, dieser Mann isst und trinkt gern.
Also war beileibe nicht nur Hofkünstler, sondern er hatte zum Beispiel auch das Apothekenprivileg, durfte auch Wein ausschenken, hatte zwischenzeitlich eine Druckerei, besaß Immobilien und war auch selbst politisch aktiv. Also er war Mitglied des Württemberger Rates, war mehrfach dort auch als Bürgermeister tätig. Also Cranach war schon eine sehr bedeutende Persönlichkeit im Wittenberg der damaligen Zeit.
Cranach leitet eine Werkstatt mit ein paar Dutzend Angestellten und die schaffen fast schon im Akkord. Die Zeiten sind aufregend, die Nachfrage steigt. Bilder, Bücher und Flugblätter dienen jetzt der Propaganda. Zum Beispiel durch eine ganz simple Gegenüberstellung in einem Buch auf zwei Seiten, erklärt Julia Carrasco.
Wir haben hier von Cranach entworfen auf der einen Seite ein Bild, was Jesus beim Einzug in Jerusalem zeigt. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir den Einzug des Papstes in die Hölle. Also es geht immer um die Gegenüberstellung des Lebens Christi mit dem Leben des Papstes in dieser Publikation und darum eben zu zeigen, wie verworfen, wie korrupt die Papstkirche eigentlich ist.
Natürlich wehrt sich die katholische Seite und bringt sofort auch solche Bilderbücher heraus. Doch mit Cranachs klaren Motiven können sie schwer mithalten. Das ausgestellte Gegenbeispiel wirkt eher wie ein Comic mit zu vielen Sprechblasen. Auch für den Kerngedanken der Reformation findet Cranach eine eigene Bildsprache. Dafür stehen die großen Gemälde Gesetz und Gnade. Die Bilder sind zweigeteilt. Auf der einen Hälfte droht nach der Vertreibung aus dem Paradies der Sündentod. Auf der anderen grüßt der wiederauferstandene Jesus.
Cranach deutet dieses Bildthema aber im protestantischen Sinne, dass der Mensch eben nicht durch gute Werke oder durch Ablass von seinen Sünden freigesprochen werden kann, sondern nur durch den Glauben. Also nur durch den Glauben und durch die Gnade Gottes kann er erlöst werden.
Aber Lukas Cranach und sein Sohn Lukas, der Jüngere, imponieren auch als Hofmaler. Vor allem antike Themen benutzen sie, um genüsslich die weibliche Schönheit nackt auszustellen. Hier schneidet Delila dem noch arglosen Simson die Haare. Dort streiten sich drei Göttinnen um Paris und gegenüber entzückt eine einsame blonde Venus.
Dieses Thema ist in Cranachs Werkstattproduktion sehr, sehr stark vertreten. Und hier geht es einmal darum, sich an dem erotischen Akt, aber auch an der sehr sinnlichen, sehr feinen Malweise zu erfreuen. Und gleichzeitig ist die Venusdarstellung auch mit der Botschaft, die man in der linken Bildhälfte findet, verbunden. Sinnliche Genüsse, die sehr flüchtig sind, mit Vorsicht zu genießen.
Zur Reformationszeit gehört auch, dass diese Bilder vor den Verführungskünsten der Frauen warnen sollen.
Die Aufstellung Bild und Botschaft, Cranach im Dienst von Hof und Reformation. Diese Aufstellung ist bis zum 10. Januar im Schloss Wilhelmshöhe zu besichtigen. Gabriele Döring berichtete. Die evangelische Kirche hat es ja eigentlich nicht so mit Bildern, aber sie sieht sich durchaus als Hort der Kultur und der Kunst. Dafür engagiert sie sich seit mehr als 2 Jahrzehnten aktiv in der Kulturszene und in der Kulturpolitik und leistet sich sogar einen Kulturbeauftragten. Propst Johann Heinrich Clausen aus Hamburg ist für diesen Posten gewählt worden. Ich wollte von ihm wissen, welche Aufgaben der Kulturbeauftragte der evangelischen Kirche hat.
Das ist eine lustige Frage, weil ich ganz viele Glückwünsche bekam zu diesem neuen Amt und dann nach einer kurzen Höflichkeitspause fragten dann alle, und was machst du dann ganz genau? Und dann konnte ich immer sagen, der besondere Reiz an dieser Arbeit besteht natürlich erstmal darin, dass es unbestimmt und frei ist, also ich wirklich vieles noch neu entwickeln kann. Die Aufgabe besteht ganz generell darin, Kultur und Kirche in ein neues Gespräch miteinander zu verwickeln. Dafür muss man natürlich bestimmte Formen sich überlegen. Eine bringe ich mit, also publizistisches Interesse, also selber mich in Debatten kultureller und politischer Art mit einzuklinken, das durchs Schreiben, gerne auch in Zeitungen, gerne auch im Radio. Das ist ein Punkt. Und das andere, da habe ich so ein paar Ideen, die ich aber noch gerne mit meinem neuen Kollegen entwickeln werde.
In welchen Bereichen der Kultur engagiert sich die evangelische Kirche in Deutschland schon?
Also eine echte Aufgabe besteht einfach auch darin, der evangelischen Kirche ein eigenes Bewusstsein davon zu vermitteln, dass sie selbst auch eine Kulturkraft ist. Das klingt so banal, ist aber vielerorts gar nicht so richtig bewusst, dass man als evangelische Kirche tatsächlich eine kulturelle Kraft ist. Das merkt man fast deutlicher noch auf dem Lande oder in kleineren und mittleren Städten, wo Kirchen, Kirchengemeinden auch mit ihrer ganz normalen Arbeit ganz wesentlich zur kulturellen Identität des Ortes, des Dorfes beitragen durch die Architektur, aber auch natürlich durch das ganz vielfältige kirchenmusikalische Wirken. In vielen Orten sind ja Kirchenchöre fast immer noch sozusagen ein Grundbestand an musikalischer Bildung. Mhm. Das finde ich, es gibt aber auch noch ein paar andere Dinge, wo wir als Kulturkraft wirksam werden. Gerade sozusagen vor Weihnachten kann man das merken, dass wir als Kirche doch auch für eine bestimmte Fest- und Ritualkultur stehen, die zwar sich erheblich verändert, wo aber doch auch Traditionsschätze sind, die durchaus nochmal neu zu Bewusstsein gebracht werden könnten.
Nun gilt ja die evangelische Kirche, sagen wir mal, als etwas spröde in Sachen Kultur. Kann man das so sagen, verallgemeinernd?
Ja, aber auch die Kulturdistanz ist eine Form von Kultur. Oder auch sozusagen die, zum Beispiel, man kann das ja sagen, die Distanz zu Bildern.
Ja.
Ist ja nicht, also da kann man es ja ganz deutlich sehen. Oder zur vermeintlichen Pracht der Katholiken. Aber auch das ist ja eine ästhetische Haltung. Eine Haltung, ein Plädoyer für eine Ästhetik der Einfachheit, der Schlichtheit, der Geradheit, darin auch der Modernität. Insofern, glaube ich, kommt man als Mensch und als Institution und als Kirche schon gar nicht vom kulturellen Thema weg. Es geht eher darum, die eigenen kulturellen Kräfte und Potenziale wahrzunehmen und mit ihnen bewusst zu arbeiten, bewusst zu spielen.
Geht es auch darum, Künstler für den Glauben zu begeistern?
Also es geht ganz sicherlich nicht darum,
Künstler zu missionieren,
das klappt auch nicht so richtig. Es geht auch nicht darum, die Autonomie, die hart errungene Autonomie der Kunst zurückzudrehen und Künstler wieder in den kirchlichen Dienst zu nehmen. Sozusagen Kunst in Kirchendienst, das ist keine interessante ästhetische Option, aber es geht natürlich schon darum, zu gucken, ob man nicht neue Formen der Kooperation hinbekommen könnte durch gemeinsame Aufstellungsprojekte, durch gemeinsame Aktion. Da habe ich schon ein paar Ideen, mal gucken, ob was sich davon realisieren lässt, aber das geht natürlich nur, indem man tatsächlich sich in ein wechselndes Spannungsverhältnis hineinsetzt und nicht die Kunst wieder zur Magd der Kirche macht. Das
wäre auch nicht wünschenswert.
Das setzt auch voraus, dass die Kirche sich offen gegenüber den Künstlern zeigt. Kunst und Kirche, das war ja eigentlich immer schon eine schwierige Beziehung. Warum hat es so lange gedauert, bis die Kirche die Ansätze der Kunst und der Kultur für sich entdeckt hat?
Eine religiöse Kultur ohne eine klare, eindeutige, ästhetische Dimension hat es noch nie gegeben und kann es auch gar nicht geben. Zugleich aber hat sich die Kunst emanzipiert von der Kirche als Institution. Und das ist ja eine große Fortschritt- und Freiheitsgeschichte. Insofern geht es darum, neu in ein Verhältnis zu kommen. Und das gibt ganz interessante Konflikte. Da finde ich ja gerade die Konflikte so interessant. Man kann das bei jeder Kunstausstellung in einer Kirche oder einem Gemeindesaal sehen. Das kann immer nur dann gelingen, wenn man als kirchlicher Hausherr die Macht und alleinige Verfügungsgewalt oder Deutungsmacht über diesen Raum aufgibt für die Zeit dieser Ausstellung und den Künstlern die Chance gibt, tatsächlich auch diesen Kirchraum oder dieses Gemeindehaus selbst in Besitz zu nehmen.
Das war Johann Hinrich Clausen, der zukünftige neue Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er wird sein Amt voraussichtlich im Februar kommenden Jahres antreten. Wir sprachen über die Rolle und Bedeutung von Kunst und Kultur für die Kirche heute. Herr Clausen, danke Ihnen für das Gespräch. Schöne Feiertage für Sie und Ihre Familie.
Vielen Dank.
HR Info. Kulturlust.
Was haben eine griechische Amphore, die Statue einer ägyptischen Gottheit und ein Gemälde der australischen Aborigines gemeinsam? Sie alle bergen Mythen in sich und diese Mythen haben schon immer Künstler inspiriert. Die erste Ausstellung in der neuen kleinen Galerie des Louvre in Paris beschäftigt sich mit Gründungsmythen und richtet sich insbesondere an ein junges Publikum. Kerstin Gallmeier hat sie für uns besucht.
Man nimmt einen schmalen Seitengang, geht eine kleine Treppe hinauf und schon befindet man sich in der wohl kleinsten Ausstellung innerhalb eines der größten Museen der Welt. Schon im ersten Raum geht es um Essentielles, um den Mythos der Entstehung der Welt. Griechische Amphoren, ein Krokodil aus Neuguinea oder auch eine Holzmaske aus Mali. Alle diese Stücke haben etwas mit der Idee von der Schöpfung der Welt zu tun und stehen für verschiedene Epochen. Von einer 25.000 Jahre alten prähistorischen Venusskulptur zum Beispiel bis hin zu Werken von Anfang des 20. Jahrhunderts. Erklärt Kuratorin Dominique de Fonréau, die die erste Ausstellung in der neuen kleinen Galerie des Louvre organisiert hat. Alles hier dreht sich um sogenannte Gründungsmythen. Geschichten über Naturphänomene wie Tag und Nacht oder über Helden. Geschichten, die schon seit Jahrtausenden bestehen und die auch viele Künstler und Filmemacher inspiriert haben. Zum Beispiel Star Wars Vater George Lucas. George Lucas hat sich von verschiedenen Helden inspirieren lassen, von der Sage um König Arthur und den Rittern der Tafelrunde oder der Geschichte von Mose, von japanischen Samurai-Kämpfern und auch von Herkules. Herkules, der Held der griechischen Sage, ist hier unter anderem als Terrakotta-Statue aus dem 17. Jahrhundert zu sehen. Ihr gegenüber steht wiederum ein recht modernes Schmuckstück der Ausstellung. Die Originalmaske und der Helm von Star Wars-Bösewicht Darth Vader aus dem Jahr 1979. Zwischen diesen beiden mythischen Figuren besteht nämlich eine enge Verbindung, erzählt Kuratorin de Fonréau. Herkules ist auf gewisse Weise jemand wie Anakin Skywalker, der sich durch seine Kraft auszeichnet. Jemand, der sich von seiner Wut überwältigen lässt. Denn Herkules tötet aus Versehen seine Frau und seine Kinder. Aber Herkules hat dank seiner 12 Arbeiten die Möglichkeit, diese Wut zu überwinden, während Anakin Skywalker das nicht tut. Der Mythos von Herkules als Inspirationsquelle für die Helden und Anti-Helden unserer Popkultur. Und er ist bei weitem nicht der Einzige. Alle unsere Superhelden sind an antike Helden angelehnt. Die Figur des Ikarus hat als Modell für Spider-Man und Iron Man gedient. Die Helden der Mangas, Comics, Filme und Videospiele, sie sind alle inspiriert von den Helden der vergangenen Zeit. Und das ist uns wichtig. Ein Museum zeigt keine tote Materie, sondern nährt unsere Vorstellungskraft. Im Sinn hatten die Ausstellungsmacher aber nicht nur das. Viele der 70 Werke, die in den 4 Räumen zu sehen sind, stammen aus dem Louvre selbst und wurden für die kleine Galerie neu zusammengestellt. Eine Art Mini-Louvre also, der auch Lust machen soll auf das große Original.
Kerstin Gallmeier besuchte die Ausstellung Gründungsmythen von Darth Vader bis Herkules. Sie ist im sogenannten kleinen Louvre bis zum 4. Juli zu sehen. Aber man muss ja nicht gleich bis Paris fahren, um kulturell etwas zu unternehmen. Es geht auch ganz in der Nähe, wie unser heutiger Kulturtippgeber nahelegt. Oliver Riese, Intendant des Schauspiels Frankfurt, empfiehlt einen Ausflug in die hessische Theaterlandschaft.
HR Info. Kulturtipp.
Es gibt ja hier in der Gegend etwas sehr Besonderes in Frankfurt, um Frankfurt herum, nämlich Theater auf Hessisch. Und ich als Nicht-Hesse finde das einen wunderbaren Dialekt. Das hessische Lokalstück schlechthin ist ja der Datterich. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, also der Datterich. Und das läuft in Darmstadt, da wo es herkommt, da wo es spielt. Das Darmstädter Hessisch ist nochmal wieder anders als das Frankfurterische, das habe ich gelernt. Läuft es im Staatstheater Darmstadt. Das ist etwas sehr Besonderes. Das hat mit dieser Hochkultur, wie wir sie sonst betreiben, auch zu tun, aber ist so ein Genre für sich. 27.12., eine der seltenen Datterich-Vorstellungen, Staatstheater Darmstadt. Das muss man mal gesehen haben. Sehr speziell für Frankfurt ist das Volkstheater von Michael Quast, die fliegende Volksbühne, wie er das wunderbarerweise nennt, weil er gastieren muss. Mal spielt er im Schauspiel bei uns, mal spielt er wie jetzt nach Weihnachten im Gesellschaftshaus im Palmengarten, und zwar die schöne Aufführung von Der eingebildet Kranke, so heißt das bei ihm. Quast selber gibt dabei diesen Moribunden, der gar nicht so krank ist, wie es ihm selber erscheint. Und Quast, der Direktor der Fliegenden Volksbühne, spielt das mit Werf und vor allen Dingen auf Hessisch. Das ist so besonders, das muss man mal gesehen haben. Also Der eingebildet Kranke im Gesellschaftshaus im Palmengarten, 27. bis 30. Dezember täglich.
Der eingebildet Kranke auf Hessisch im Gesellschaftshaus Palmengarten Frankfurt und der Datterich am Staatstheater Darmstadt. Das waren zwei Kulturtipps für dieses Wochenende von Oliver Riese, Intendant am Schauspiel Frankfurt. Beim eingebildeten Kranken von Molière wird viel über den Tod gelacht. Das würde der berühmteste Detektiv der Welt, Sherlock Holmes, natürlich nicht tun. Diese Woche kommt ein Film in die Kinos, der vom Unruhestand des berühmten britischen Ermittlers erzählt. Sherlock Holmes ist darin inzwischen 93 Jahre alt und löst seinen letzten Fall. Mr. Holmes, so heißt dieser Film. Jan Tussing sagt uns, ob es sich lohnt, dafür ins Kino zu gehen.
HR Info, der Filmcheck mit Jan Tussing.
His name is Mr. Sherlock Holmes.
Was that him?
Sherlock Holmes lebt zurückgezogen in seinem Landhaus in Sussex mit seiner Haushälterin und ihrem jungen Sohn. Der Meisterdetektiv ist im Greisenalter, geplagt von Rheumaschüben und etwas senil. Er kämpft gegen seine zunehmende Vergesslichkeit an und begibt sich deshalb nach Japan, weil er dort eine besondere Arznei finden will, die ihn in seine meisterliche Kombinationsform zurückbringen soll. Sein mentaler Zustand ärgert ihn und aus persönlichem Ehrgeiz und verletztem Stolz nimmt er einen alten, ungelösten Kriminalfall auf. Bei dieser Aufgabe gerät er immer mehr an seine Grenzen. Erst als er den jungen Sohn seiner Haushälterin zu seinem Komplizen macht, kommt er mit sich selbst ins Reine. Dafür muss er aber über seinen Schatten springen.
Die Schauspieler.
Wenn es jemals Sherlock Holmes gegeben hat, dann war er genau so wie Ian McKellen. Der zweifach Oscar-nominierte Brite ist den meisten Kinofans als Gandalf aus Herr der Ringe in Erinnerung. Ian McKellen schafft es subtil und ganz unspektakulär, das Bild, das die meisten Zuschauer von dem Meisterdetektiv im Kopf haben, sanft ironisch zu brechen. Mit ihm ist Mr. Holmes etwas schrullig, selbstverliebt, aber auch einsam. Wir sehen es dem alten Holmes an, dass er gerne aus seinem brüchigen, steifen Korsett ausbrechen würde, es sich aber aus selbst auferlegter Disziplin heraus nicht traut. Zusammen mit Laura Linney als Haushälterin und Milo Parker als deren Sohn entfaltet sich in dieser zugegebenermaßen etwas verschachtelten Geschichte eine leise Magie, die noch lange nachwirkt.
Der Regisseur.
Bill Contons Charakterstudie des alten Mr. Holmes basiert auf einer Novelle von Mitch Cullinan aus dem Jahr 2005. Der 60-jährige Amerikaner schuf mit Mr. Holmes ein Drama für Sherlock Holmes Insider. Keinen Kriminalfall im klassischen Sinne, sondern eine verschrobene, unaufgeregt inszenierte Geschichte voller Ironie und britischem Humor. Condon hat mit seinem Oscar-prämierten Erfolgsfilm Gods and Monsters schon einmal mit Ian McKellen zusammengearbeitet. Und auch wenn hier Holmes' Freund Dr. Watson nicht auftritt, für Regisseur Bill Condon scheint vor allem der Aspekt der Freundschaft zwischen Holmes und dem Sohn der Haushälterin eine zentrale Rolle zu spielen. Ihnen gelingt eine der besten Charakterstudien, die es über die Fantasiegestalt gibt.
Sehenswert.
Mr. Holmes berührt mit seinem fantastisch-britischen Ensemble leise und nachhaltig. Es wird eine romantische, nüchterne Stimmung erzeugt, in der der Minimalismus triumphiert und wo trotz der wenigen Worte unglaublich viel gesagt wird. Mr. Holmes ist ein einfühlsamer Film über Ängste, Einsamkeit und Freundschaft. Für alle Fans des britischen Meisterdetektivs ein Muss. Einfach meisterhaft.
HR Info, der Filmcheck. Auch auf hrinforadio.de.
Der Film Mr. Holmes ab diesem Donnerstag im Kino zu sehen. Während sich hierzulande manche Bürger Sorgen machen über eine angebliche Islamisierung, scheint man in den Istanbuler Shopping Malls mit christlichen Symbolen ganz nüchtern umzugehen. Fast alle Läden sind weihnachtlich geschmückt und immer mehr Bürger legen sich einen Weihnachtsbaum zu, der aber dort Neujahrsbaum genannt wird. Von Demonstrationen gegen eine Christianisierung des Morgenlandes ist aber weit und breit nichts zu sehen, bemerkt hr-Info-Korrespondent Thomas Burmann.
Die Türkei ist zwar ein durch und durch islamisches Land, aber wenn man so durch die Istanbuler Einkaufszentren schlendert, sieht man nur noch Glitzersternchen und geschmückte Tannenbäume. Die Geschäfte erziehen die Türken dazu, für ihre Lieben im Dezember Geschenke zu kaufen. Das passt zwar weder zur islamischen noch zur türkischen Kultur, aber, so meint ein junger Mann,
wir sind ja dabei, uns in Europa zu integrieren. Deshalb gibt's hier auch schon Weihnachtsmänner und Tannenbäume.
Doch bei weitem nicht jeder in der Türkei sieht das so locker.
Nein, ich stelle keinen Baum auf. Das entspricht nicht unserer Kultur.
In der anatolischen Kleinstadt Bolu demonstrierten vor einem Jahr einige fromme Nationalisten sogar gegen den christlichen Brauch. Einer der Demonstranten verkleidete sich als Weihnachtsmann, stilecht mit roter Mütze und weißem Rauschebart. Drei andere verkleideten sich als Janitscharen, also als osmanische Elitekrieger. Dann jagten die drei Janitscharen den Weihnachtsmann mit viel Gebrüll aus der Stadt und forderten Schluss mit diesem unislamischen Kommerz mit Weihnachtsmann und geschmücktem Baum. Aber die meisten türkischen Bürger lassen sich doch lieber verzaubern.
Eigentlich gehört der Weihnachtsbaum nicht zu unserer Kultur. Aber ich finde, es ist etwas sehr Schönes, wenn auch christlich. Die Christen haben da echt was Tolles erfunden.
Doch da kommt Widerspruch. Nein, der geschmückte Baum sei gar keine christliche Erfindung.
Die ersten Menschen, die Bäume geschmückt hatten, stammten aus Zentralasien. Das haben Historiker erforscht. Die Urtürken haben ja auch schon Tannenbäume geschmückt. Es ist uns also nicht fremd. Es war nur in Vergessenheit geraten.
Mit einem geschmückten Baum feiern türkische Familien das neue Jahr und nicht etwa Weihnachten. Entsprechend heißt der Baum mit Kugeln und Sternchen in der Türkei Neujahrsbaum.
Wenn man zu Hause Kinder hat, dann erwarten die so etwas. Schließlich kriegen die das tagtäglich mit, aus dem Fernsehen und so. Die fragen dann, warum haben wir keinen Baum? Und wir haben also einen Baum gekauft aus Plastik. Bis der kaputt geht, werden wir ihn jedes Jahr aufstellen.
Und natürlich erwarten die Kinder Geschenke unterm Baum. Ja, viele türkische Familien haben keine Berührungsängste mit dem christlichen Weihnachtsbrauch. Die meisten Türken bleiben entspannt und wünschen İyi Noeller, frohe Weihnachten.
Die Christianisierung des Morgenlandes und keiner protestiert. Beobachtungen unseres hr-Info-Korrespondenten Thomas Bormann in den weihnachtlich geschmückten Einkaufszentren in Istanbul. Das war die Kulturlust. Die Sendung zum Nachhören finden Sie auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Pablo Díaz.